Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, als Predigtext für den heutigen Sonntag ex audi hören wir einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 19. Ich möchte uns diesen Abschnitt erst einmal vorlesen. Jesus sagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, Jesus, sprich du nun in unser Leben hinein, zu jedem Einzelnen, so wie er, wie sie es braucht. Du kennst unsere Herzen, du weißt, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst. Du weißt, wo wir unaufgeräumt sind, wo Dinge in unserem Leben zu klären sind, ja, und wo du Menschen heilen willst. So wollen wir dich bitten, hilf uns, dass wir das zulassen, dass du uns verändern kannst durch dein Wort, dass du hineinreden kannst mitten in unsere Alltagssituation, dass wir es zulassen, dass du uns veränderst, dass du uns erneuerst. Segne du, was ich jetzt weitergeben darf. Amen. Ja, zunächst einmal einen kurzen Überblick über das Thema der Predigt. Das Thema ist: Jesus verheißt seinen Jüngern den Heiligen Geist. Jesus verheißt seinen Jüngern den Heiligen Geist als Tröster, Fürsprecher und Beistand für alle Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Das habe ich so in drei Abschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt: Der Geist Gottes tröstet uns in unseren Verzagtheiten. Er leitet uns an zu einer tiefen Jesusliebe. Er verdeutlicht uns den Willen Gottes und gibt uns die Kraft, seinen Willen auch zu tun. Ein zweiter Abschnitt: Der Geist Gottes zeigt uns unsere Lebenswirklichkeit. Er deckt auf, wer wir selber sind, und er deckt auf, wer Jesus wirklich ist. Und der dritte Abschnitt: Der Geist Gottes richtet unser Leben auf die Zukunft aus und er vergewissert uns in der Hoffnung und Freude auf die Ewigkeit. Liebe Gemeinde, er hat sie sitzen gelassen. Es ist ein Dorfgespräch in einem kleinen Dorf. Die beiden waren schon verlobt, waren ewig lang zusammen gewesen. Und dann ist er doch kurz vor der Hochzeit zu einer anderen gegangen. Die verlassene Braut hat zu ihrem Schaden nun auch noch das Dorfgeschwätz wie ein Spießrutenlaufen zu ertragen. Vielleicht haben die Jünger damals, die Jünger Jesu, das nach der Himmelfahrt so ähnlich gefühlt. Sie stehen als Sitzengelassene da, als Leute, die jahrelang mit einem Mann zusammen gewesen sind, ja, von dem sie das Größte erwartet haben, von dem sie erwartet haben, dass er wirklich das Königreich Davids, das Königreich Gottes in dieser Welt errichtet. Und jetzt ist dieser Mann nicht mehr bei ihnen. Jetzt ist Jesus vor ihren Augen von einer Wolke aufgenommen worden, in den Himmel gefahren. Aber Jesus sieht das schon voraus. Er sieht, was kommen wird. Und so spricht er genau das am Abend vor seiner Verhaftung deutlich an und sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid keine Verlassenen. Ihr seid nicht Leute, die einfach verlassen werden. Ich lasse euch nicht einfach sitzen wie ein treuloser Verlobter. Und Jesus verheißt ihnen ganz neu seine bleibende Nähe und Gegenwart in seinem Heiligen Geist. Das ist die entscheidende Zusage Jesu an seine Jünger damals in jener Nacht. Ich lasse euch nicht sitzen. Darin wird auch seine durchhaltende Liebe deutlich. Er weiß ja schon, was kommen wird. Er sagt es seinen Jüngern auf den Kopf zu: Ihr werdet mich alle verlassen. Keiner von euch wird bei mir bleiben. Wenn ich verhaftet werde, seid ihr alle weg. Über alle Berge. Und dem großspurigen Petrus sagt er sogar noch deutlicher: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die Jünger lassen dann ihren Herrn tatsächlich total im Stich. Am Kreuz ist es gerade noch Johannes, der von einiger Entfernung aus dem Geschehen zuschaut. Die Jünger lassen ihn einfach sitzen, sie fliehen alle, aber er gibt sie nicht auf. Er geht ihnen nach, er betet für sie, er steht beim Vater für sie ein. Dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt er zu Petrus, bevor er gefangen genommen wird. Und das ist auch die bleibende Zusage Jesu Christi an seine heutigen Jünger. Das ist die bleibende Zusage Jesu an dich, an uns alle heute. Ich lasse euch nicht sitzen. Ich lasse dich nicht zurück. Ich lasse dich nicht einsam zurück. Obwohl er allen Grund dazu hätte, auch bei uns. Sind wir etwa besser als die Jünger damals? Können wir wirklich sagen, wir weichen keinen Zentimeter von Jesus? Wir bleiben bei ihm, wir bleiben an seinen Fersen. Wir bleiben auf seiner Spur, wir sind immer und alle Zeit an ihm dran. Können wir das wirklich ernsthaft sagen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, nein. Selbst in die letzte Woche hineingeschaut, da bin ich mir absolut sicher, in meinem Leben zumindest, da gab es viele Momente und viele Augenblicke, wo ich gedacht habe, ich muss das so und so tun. Ich muss diesen und jenen Weg gehen. Ich muss das so und so entscheiden. Ich will das so für mich haben. Nicht Jesus, wie willst du das? Wie siehst du das? Wie hast du das geplant für mein Leben? Sondern ich will das. Und er lässt mich dennoch nicht sitzen. Nicht sitzen in meiner Treulosigkeit gegen ihn und sein Wort. Nicht sitzen in meiner Verzagtheit, in meinen Ängsten, in meinen Irrwegen. Jesus lässt uns nicht sitzen mit unserer Schuld, mit unseren Feigheiten und Dunkelheiten, mit den Gedanken, die so finster sind, dass wir froh sein können, dass andere nicht Gedanken lesen können. Das ist ein ganz persönlicher Trost für dich. Und das war tragender Trost für einen jungen Mann. Er war in seinem Ort als Christ bekannt und leitete eine Jugendgruppe. Und dann war er eines Tages schuldhaft in einen schweren Autounfall verwickelt. Er hatte einen Motorradfahrer übersehen und überfahren. Der war sofort tot. Und er selbst hatte schwere Verletzungen davongetragen. Dennoch kann er bei einem Besuch seines Gemeindepfarrers bekennen, ich weiß, dass Jesus auch jetzt in diesem Augenblick bei mir ist. Nur so kann ich in all dem furchtbaren Geschehen durchhalten. Ich weiß, Jesus ist jetzt bei mir. Und meine Bilder, die mich nicht loslassen wollen von diesem Unfall, von diesem Schrecklichen, was da geschehen ist, diese Bilder darf ich ihm hinlegen. Die darf ich bei ihm abladen. Die darf ich bei ihm weglegen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, letzte Woche bin ich von zwei Konfirmanden interviewt worden nach der Predigt. Da wurde mir unter anderem die Frage gestellt, wenn das damals, als es auf Messers Schneide stand mit deiner Versetzung, wenn das damals schiefgegangen wäre, wie hättest du dich verhalten? Wärst du damals im Glauben geblieben oder wärst du von Jesus weggegangen? Ich habe letzte Woche geantwortet, wie ich es eben nur sagen konnte. Damals war es so, dass ich gesagt habe, wenn Gott ein Wunder tun will, dann wird er das tun. Und ich habe ganz fest darauf vertraut, dass er es tun wird. Aber heute kann ich sagen, wenn das geschieht, dass Dinge ganz anders laufen, als ich sie mir wünsche, ganz anders laufen, als ich sie für notwendig oder für wichtig halte, dann gibt es nur einen Weg, nur eine Möglichkeit, zu dem zu gehen, von dem ich alles erwarte, von dem ich das Wunder erwarte. Zu dem zu gehen, zu dem zu laufen und ihm das hinzulegen, ihm das anzubefehlen, was ich nicht nachvollziehen kann und was ich nicht weiterdenken kann. Er sieht es weiter und er denkt weiter und er sieht auch schon, was danach kommt. Jesus lässt uns nicht sitzen. Das erfuhr auch jene Frau, eine treue Christin, in ihrer schweren Krankheit. Ich habe es noch heute vor mir, wie ich an ihrem Bett saß. Nach einer harten Operation stand die Diagnose fest, Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Immer wieder brachen tiefe Dunkelheit über sie herein und tiefe Ängste. Sie wollte fast verzweifeln, aber auch sie erfuhr ganz unmittelbar, dass Jesus sie tröstet und führt. Und wo sie selbst nicht dahin durchgehen konnte, dass er sie trägt. In ihre Depressionen hinein leuchtete ganz neu das, was Jesus sagt. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir haben miteinander Psalmen gebetet. Wir haben miteinander Jesus geklagt. Die Angst, die Sorgen, die Nöte um das, was werden wird. Diese Frau war gerade mal 40 Jahre alt. Gott antwortete auf ihr Klagen und Schreien. Das holte sie wieder aus der Tiefe empor und schenkte ihr neue Glaubens- ja, und Lebensgewissheit. Nicht für dieses Leben, sondern für das Leben, was Jesus ihr schenken wollte. Sie ist in ganzem Frieden eingeschlafen. Jesus lässt uns nicht sitzen. Auch wenn die anderen Leute über uns herfallen, wenn sie mit Fingern auf uns zeigen, über uns tuscheln und schlecht reden. Zum Beispiel, seht, der wollte in allen Lebenssituationen auf Gott vertrauen, nur das Allerbeste von ihm erhoffen und erwarten, und jetzt ist er doch arbeitslos geworden. Jetzt hat er doch die Versetzung nicht gepackt. Jetzt ist es doch schiefgegangen, worauf er so fest vertraut hat. Oder der will ein guter Christ sein und schafft es doch nicht einmal, seine Kinder ordentlich zu erziehen. Ich habe das mehrfach erlebt von Christen, die sich alle Mühe gegeben haben, die für ihre Kinder gebetet haben, die sich krummgelegt haben, die alles gegeben haben für ihre Kinder. Und diese Kinder sind trotzdem weggelaufen, sind drogenabhängig geworden, sind ihre eigenen Wege gegangen, wollten von Gott nichts mehr wissen. Da kann man schon ins Nachfragen kommen. Gott, was hast du vor? Warum tust du sowas? Wo bist du da, Jesus? Aber auch gerade in solchen Anfechtungen, gerade da darfst du erleben, Jesus lässt dich nicht sitzen. Er schenkt tatsächlich tiefe Geborgenheit und inneren Frieden, auch wo außenrum nur Terror und Hektik herrscht. Jesus lässt dich nicht sitzen. Er sendet uns den anderen Tröster, sagt unser Predigttext. So verheißt er das seinen ersten Jüngern. Und er bleibt dabei bis heute. Er sendet uns den Tröster. Das griechische Wort kann auch mit Beistand oder Ermunterer oder Helfer wiedergegeben werden. Also ich hatte jetzt gedacht, dass der Predigtext hier ist. Entschuldigung, das ist noch nicht der nächste. Gott gibt seinen Kindern den Heiligen Geist. Gott schenkt seinen Kindern den Heiligen Geist. Denen, die Jesus lieb haben, schenkt er den Heiligen Geist. Der ist Platzhalter für Jesus. Aber Jesus selbst bleibt der eigentliche, der erste, der wesentliche Tröster seiner Jünger. Er steht hinter dem Geist. Jetzt in der Zeit bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft ist Jesus im Heiligen Geist ganz bei uns, ganz in unserem Herzen, jederzeit für uns erreichbar. Gewiss sehr bedacht nennt Jesus hier den Heiligen Geist den Tröster. Jesus bleibt dabei ganz nüchtern. Wir alle brauchen Trost, jeder braucht Hilfe, jeder braucht Ermutigung und Beistand. Auch wir Christen leben täglich in ungezählten Nöten. Und genau dorthin tröstet uns der Geist Jesu, der gleichzeitig auch der Geist unseres himmlischen Vaters und dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit ist. Jetzt bitte. Der göttlichen Dreieinigkeit ist, die von uns angerufen und angebetet werden darf, wie es das nizänische Glaubensbekenntnis sagt. Dadurch muntert er uns auf und schenkt uns neuen Glaubens- und Lebensmut. Der Geist Gottes führt uns nicht in Verzückungen und jubelnde Höhenwege des Gefühls hinein. Er führt uns nicht zuerst in den siebten Himmel. Er führt uns nicht dahin, dass wir Sachen sehen, die ganz außergewöhnlich sind, dass wir irgendwelche besonderen Visionen haben. Sondern der Geist Gottes tröstet uns schlicht und einfach in unseren Verzagtheiten. Er leitet uns an zu einer tiefen, tiefen Jesusliebe, dass wir eine ganz tiefe Herzensbeziehung zu Jesus Christus entfalten und entwickeln können, dass wir Jesus sehen, wie er ist in seiner ganzen Liebe. Er verdeutlicht uns den Willen Gottes und gibt uns die Kraft, seinen Willen auch zu tun. Er macht es möglich, dass wir das tun können, was Jesus in uns hineinlegt. Wir können es von uns aus nicht, aber wir können es durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist uns die Kraft dazu schenkt. Jesus lässt uns nicht sitzen. Er nimmt uns aber auch nicht aus den Nöten dieser Welt heraus. Er mutet uns die Nöte dieser Welt zu, sondern, also sogar noch viel schlimmer, er mutet uns manchmal noch viel mehr Nöte zu, noch viel mehr Anfechtungen als vielleicht Menschen, die nicht im Glauben stehen. Er mutet uns zu, dass wir auch für unseren Glauben leiden. Aber er ist immer und überall bei uns. Er gibt uns seinen Tröster. Das dürfen wir jetzt ganz persönlich hören und annehmen. Jeder für sich. Jesus nennt den Heiligen Geist auch den Geist der Wahrheit. Wenn es in der Bibel um die Wahrheit geht, dann ist damit zugleich immer die Wirklichkeit gemeint. Also wie etwas ganz wirklich ist. Und so ist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit. Er öffnet uns die Augen für die Wirklichkeit. Dafür, wie wir wirklich sind in unserem Leben, in unserem Herzen. Dafür, wie Jesus wirklich ist in seiner ganzen Liebe, in seiner ganzen Kraft. Und auch dafür, wie die Welt wirklich ist. Dass sie eine gefallene Welt ist, eine erlösungsbedürftige Welt. Gottes Geist deckt auf. Er deckt auf, wie wir wirklich sind, nämlich verlorene Leute. Der Geist Gottes zeigt uns unsere ganze Schuld und Sünde. Wer wirklich sagen kann, ich habe die Fülle des Geistes, der weiß zuerst um seine eigene Verlorenheit. Wer darum weiß, dass er den Heiligen Geist hat, der weiß zuerst darum, dass er selbst eigentlich ein verlorener Mensch ist. Jesus lässt uns nicht sitzen, auch und gerade nicht in unserer Überheblichkeit, in unserer Selbstgerechtigkeit. Der Geist Gottes in uns zeigt uns unsere Lebenswirklichkeit, dass wir Verlorene sind. Stockend erzählt ein Mann aus seinem Leben. Das ist eine ganz merkwürdige Situation. Ich habe sie noch ganz deutlich vor mir. Wir sitzen zusammen bei einer goldenen Hochzeit und da sitzt mir dieser Mann gegenüber. Ich bekomme einen Schrecken, als der anfängt zu erzählen. Er erzählt aus seinem Leben, er erzählt aus dem Krieg ganz schlimme Geschichten. Er war bei der SS, hat ganz furchtbare Dinge getan. Die fängt darauf einfach an, links und rechts sitzen Leute, der fängt auf einmal an, diese Dinge zu erzählen, mit Tränen in den Augen. Und ich merke, dieser Mann möchte eine Lebensbeichte ablegen. Dieser Mann möchte von sich erzählen. Und ich bin eigentlich gar nicht der Adressat, sondern eigentlich möchte es Gott erzählen. Ich frage mich, warum erzählt der Mann das mitten in dieser Feier? Ich meine, die Leute links und rechts, die kriegen es kaum mit, alle unterhalten sich, es läuft Musik. Und ich muss mir auch Mühe geben, zu hören, zu verstehen, was er mir zu sagen hat. Warum erzählt er mir diese Geschichte jetzt, in diesem Augenblick? Am nächsten Tag habe ich es gewusst. Da rief das Bestattungsunternehmen an und erzählte mir, dass dieser Mann gestorben sei. Er musste alles erzählen. Er musste alles aus ihm raus. Alles, was ihm so schwer auf seinem Herzen lag. Er wollte reinen Tisch machen mit seinem Leben. Ich weiß nicht, ob er wirklich Christ war, ob er wirklich geglaubt hat. Aber wenn das wirklich eine Lebensbeichte war, wenn er es wirklich Jesus hingelegt hat, ich habe im Stillen gebetet und habe gehofft und habe für ihn gerungen, dass es wirklich bei Jesus ankommt, dass er es wirklich bei Jesus ablegen kann, dass er wirklich mit Jesus rechnet, mit seiner Auferstehungskraft, mit seiner Vergebungskraft. Wenn das einer wirklich aus diesem Herzen heraus, was sich für Jesus öffnet, was Jesus alles hinlegt, tut, dann ist bei dem auch die Geistesfülle. Da tut der Geist der Wahrheit sein Werk. Christen erkennt man nicht an ihrem vermeintlich fehlerlosen Lebenswandel. Christen erkennt man nicht daran, dass sie immer alles tun, was richtig ist, alles tun, was gut ist, sondern man erkennt sie daran, dass sie ihre Sünde eingestehen, dass sie bereit sind zu sagen, ich bin ein Sünder, ich habe versagt. Herr Jesus, ich brauche deine Vergebung. Um weiterleben zu können, um überleben zu können, brauche ich dich, brauche ich deinen lebensschaffenden Geist. Da zeigt sich die Kraft des Heiligen Geistes am deutlichsten. Wer gibt normalerweise schon gerne zu, dass er ein, um mit Luther zu reden, verlorener und verdammter Sünder ist, noch dazu in der Öffentlichkeit. Die meisten Leute reden doch völlig anders. Zum Beispiel sagen sie, ich lebe nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Immer ordentlich leben, immer redlich leben, das führt weiter. Das sind Lügensätze. Die Wahrheit, die Gottes Geist uns aufdeckt, ist eine völlig andere. Die Wahrheit ist, wir sind angewiesen auf einen Retter. Wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Vergebung. Ohne seine Vergebung gibt es nichts, was uns weiterbringt. Das anständigste Leben führt in die Hölle, ohne Jesus, ohne den Geist Jesu. Der Heilige Geist deckt auf, wer Jesus wirklich ist, Die allermeisten Menschen dieser Welt erkennen Jesus nicht, wie er wirklich ist. Sie halten ihn höchstens für einen großen Religionsstifter oder einfach nur für irgendeinen besonders guten Menschen. Sie kennen Jesus nicht wirklich. Erst der Geist Gottes zeigt uns, wer Jesus wirklich ist. Dass Jesus der Sünderheiland ist. Dass Jesus gekommen ist, wenn du ein Sünder bist. Dass er dann für dich da ist, wenn du das ernst nimmst, was für dein Leben wirklich gilt, dass du ein Sünder bist. Er ist der Retter der Welt. Er ist der, der uns am Kreuz von all unserer Lebensschuld freigekauft hat, wenn wir sie denn ihm auch hinbringen und bei ihm ganz abladen. Das war ja das Problem der Pharisäer. Sie wollten mit Gott leben, aber sie wollten nicht sehen, dass sie Versager, dass sie Sünder sind, dass sie Angewiesene sind, dass sie ganz auf Vergebung angewiesen sind. Aber wer das sieht, der sieht den Erlöser. Der Junge, der bittet, Herr Jesus, vergib mir, ich war heute so gemein zu meiner Mutter, der hat begriffen, wer Jesus wirklich ist, wenn er es wirklich ernst meint. Er kennt Jesus und wächst in die Gemeinschaft mit Jesus hinein, wenn er erkennt, wie furchtbar das ist, was er da getan hat. Und wenn es denn Jesus wirklich hinlegt und sagt, Herr Jesus, bitte verändere mein Leben. Das ist Glaube. Diese Wahrheit verändert unser Leben. Jesus, der unsere ganze Schuld vergibt. Das ist die neue Wirklichkeit. Christen sind keine Vollkommenen, aber vollkommen Bedürftige. Christen sind keine Vollkommenen, aber vollkommen Bedürftige. Bedürftig, dass Jesus ihnen vergibt und ihre Schuld durchstreicht. Wir müssen uns eingestehen, unsere Lebensfirma ist total bankrott. Unsere Lebensfirma ist total bankrott. Das ist die Wahrheit. Wir dürfen in großer Freude bekennen, Jesus Christus saniert uns. Obwohl wir keinen Pfennig in der Tasche haben und Millionen Schulden, wie dieser Knecht, von dem Jesus in seinem Gleichnis erzählt. Obwohl wir Millionen Schulden haben, bei Jesus werden wir frei gehalten. Aber nur dann freigehalten, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir sagen, Herr Jesus, meine Lebensschuld ist unendlich groß, aber bei dir ist die große Freiheit, bei dir ist die Vergebung, bei dir ist das Heil. Nimm du alles, was bei uns Mangel leidet, und schenk mir die Fülle, die ich für mein Leben brauche. Wir müssen uns eingestehen, unsere Lebensfirma ist bankrott, das ist die Wahrheit. Aber wir dürfen in großer Freude bekennen, Jesus Christus saniert uns. Er gibt uns die Mittel, um weiterzuleben, weiter zu glauben und ihm weiter zu dienen. Wir können nicht aus Eigenmitteln leben. Unser Leben ist fremdfinanziert. Wir leben aus der Kraft Jesu Christi, aus der Kraft seines Heiligen Geistes. Ein Christsein Leid gibt es nicht. Entweder wir haben gar nichts, so toll wir uns fühlen, so toll wir meinen zu sein, auch in dieser Welt leben zu können, oder wir haben die Fülle des Geistes Gottes. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, entweder gar nichts oder die Fülle des Geistes Gottes. Der Heilige Geist deckt auf. Er richtet unser Leben auf die Zukunft aus. Er vergewissert uns in der Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich lasse euch nicht sitzen. Ich lasse dich nicht sitzen. Ich lasse dich nicht allein. Ich komme zu euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern damals wie heute. Ich komme zu euch. Das ist geschehen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und das geschieht bis heute überall da, wo ein Mensch anfängt zu glauben und der Heilige Geist sein Leben ergreift. Ich komme zu euch, ich komme zu dir. Ich bleibe bei dir. Solches erlebte ein schwer alkoholabhängiger Mann. Er war auf dem besten Weg, sich und seine ganze Familie zu ruinieren. Ein Nachbarsehepaar nahm ihn mit zu einer Zeltevangelisation. Er war schon halb im Delirium, deshalb ging er überhaupt nur mit. Und dort passierte etwas, was normalerweise bei Besoffenen überhaupt nicht möglich ist. Mein Lehrpfarrer, als ich in der Ausbildung war, hat mir einmal gesagt, du, wenn ein Betrunkener auf dich zukommt und möchte mit dir reden, dann vertröste ihn auf einen anderen Termin, denn solange der betrunken ist, checkt der gar nichts ab. Und wenn er dann später mal klar im Kopf ist, dann weiß der gar nichts mehr von dem, was du dem erzählt hast. Aber dieser Betrunkene, der ging mit. Und dort traf ihn die Predigt mitten ins Herz hinein. Er hat auf einmal einen lichten Moment gehabt Und dieser lichte Moment hat dazu geführt, dass er auf einmal merkte, was er brauchte. Ihm war auf einmal ganz klar und deutlich, das, was da gesagt worden ist, das gilt jetzt mir. Jetzt oder nie. Er wurde an diesem Abend ein bewusster Christ. Von Jesus ließ er sein Leben in Ordnung bringen, nachdem er vor ihm zuvor seine ganze Lebensschuld ausgebreitet hatte. Das ist kein leeres Klischee, sondern das ist das Handeln Jesu durch seinen Geist bis heute. Da geschieht das, ich komme zu euch, ich komme zu dir. Ich lasse dich nicht sitzen. Das hat auch jene alte Frau erfahren und gelebt. Sie lag schwer krank, ja todkrank im Bett. Heute geht es ihnen sehr schlecht, meint ein Besucher mitfühlend zu ihr. Ja, sagt sie, aber je mehr der Leib wehtut, desto größer wird die Sehnsucht nach dem neuen Leib. Desto mehr freue ich mich auf den neuen Leib, wenn ich bei Jesus bin. Wenn ich in seiner Ewigkeit sein darf und leben darf, für immer, für alle Zeit. Da ist Jesus da, da hat sein Heiliger Geist die Hoffnung der Ewigkeit angezündet in einem todkranken Menschen, in einem Menschen, der hier menschlich keine Hoffnung mehr hat, bei dem menschlich alles zu Ende geht. Denn ich komme zu euch, das gilt gewiss für diese Zeit. Es erschließt aber ebenso gewiss die Dimension der Ewigkeit. Jesus lässt dich nicht sitzen. Bei seiner Himmelfahrt stehen die Jünger da und schauen Jesus nach. Da hören sie die Stimme der Engel. Ihr braucht da nicht raufzuschauen. Wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, so wird er wiederkommen. Darauf leben wir Christen zu, auf die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi. Lebst du auf die sichtbare Wiederkunft Jesu zu? Ist das dein Ziel? Ist das dein momentanes Ziel, für das du lebst? Dass Jesus wiederkommt und dass er dich zu sich holt in seine Ewigkeit. Ist das dein Ziel? Ist das das Größte in deinem Leben? Jesus sagt, das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel als seine Nachfolger. Unser Ziel ist nicht, ein bisschen so zu leben, wie Jesus gelebt hat, sondern unser Ziel ist, bei Jesus zu sein, für immer, für alle Zeit. Wir leben auf den Höhepunkt zu, auf die Heilsvollendung. Das ist wie bei einer Bergwanderung, der Gipfel liegt in weiter Ferne. Der Aufstieg ist beschwerlich, mühsam, anstrengend. Das ist gut, wenn ein Bergführer dabei ist. Er geht voran. Er weiß den Weg, er hilft an den schwierigen Stellen. Er kann unsere Kräfte gut einschätzen. Er mutet uns deshalb nicht mehr zu, als wir können. Das ist der Beistand, das ist der Tröster, das ist der Heilige Geist, der uns mitnimmt über diese Berge, die Berge unseres Lebens. Wichtig ist aber, dass wir den Gipfel erreichen. Wichtig ist, dass wir ganz oben ankommen. Nicht der Weg ist entscheidend, sondern das Ziel. Ganz im Gegensatz zum Buddhismus. Dort glaubt man, der Weg ist das Ziel. Ein modernes Wort, das man zurzeit überall hört. Der Weg ist das Ziel. Aber wir haben ein Ziel. Für uns geht es gerade um das Ziel. Das ist das Thema. Dieses Ziel nennt Jesus in seiner gewaltigen Zusage, ich lebe und ihr sollt auch leben. Da spricht er uns das ewige Leben zu. Hier geht es um das ewige Leben. Jesus lässt dich nicht sitzen. Sein Heiliger Geist ist Wegbegleiter zur Ewigkeit. Wir Christen dürfen ganz offen von unserer ewigen Hoffnung reden. Nicht nur zu denen, die auch so denken wie wir, sondern gerade zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Tief im Herzen hat jeder diese Sehnsucht. Tief im Herzen hat jeder diese Suche nach der Ewigkeit. Und das ist unsere Aufgabe. Das auszustrahlen, diese Freude über diese Ewigkeit, auf die wir zuleben. Dass andere merken, Mensch, der hat ja ein Ziel. Der hat ja ein ganz gewaltiges Ziel und er lebt für dieses Ziel. Es geht ihm um nichts anderes, als dass er dort ankommt, dass er den Gipfel erreicht, dass er bei Jesus ist. Die Menschen in unserer Umgebung warten darauf. Unser Lebensziel liegt nicht in dieser Zeit. Wir sind unterwegs zur Ewigkeit. Wir sind unterwegs zum ewigen Leben. Ja, liebe Gemeinde, Jesus lässt dich nicht sitzen. Wir sind nicht die verlassene Braut, die am Ende den Schaden hat. Die Bibel nennt uns als Gemeinde in der Tat eine Braut. Aber wir sind nicht die sitzen gelassene Braut, sondern wir sind eine Braut, die dabei ist, sich auf die Hochzeit vorzubereiten. Eine Braut, die das Festkleid anzieht. Eine Braut, die den Festschmuck anlegt. Eine Braut, die nur noch darauf wartet, bis der Bräutigam sie abholt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
unserem Herrn. Amen.